Johannes 1, Vers 14 steht: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Einzigartigen, des Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt denken wir uns mal in die ersten Christen hinein, die alle geborene Jüdinnen und Juden waren. Sie haben in der Begegnung mit Jesus, wie Nikodemus und die Samaritanerin, etwas Unglaubliches erlebt. Ihr ganzes Leben wurde völlig verändert. Es gab keine Analogie, keine Entsprechung, keinen Vergleich für das, was sie in Christus erfahren und erkannt haben. Ihr ganzes Leben wurde durch die Begegnung verändert. Wie sollten Sie jetzt von dem, was Sie erfahren haben, weitererzählen? Nun, Sie schauten in Ihre Bibel und suchten nach Begriffen. Aber wie soll ich Unvergleichliches vergleichen? Wie soll ich Unaussprechliches aussprechen? Die ersten Christen lasen ihre Schrift, unser Altes Testament, und suchten nach Vorstellungen, Titeln und Begriffen, um den Einmaligen in seiner Herrlichkeit zu beschreiben. Und das war gar nicht so einfach. Der Erste erinnerte sich dran, und das wird ja schon von Petrus überliefert, zu Lebzeiten Jesu, dass er sagt, er, Jesus, ist der Christus. Und wir wissen schon aus Markus 8, das ist einerseits richtig, das ist eine zutreffende Antwort, aber es ist keine hinreichende Antwort. Denn was erwarteten Juden unter dem Christus, unter dem Gesalbten, unter dem Messias? Eigentlich hofften sie nur auf einen erwählten Menschen, den Gott gebrauchen und salben würde. Die Hoffnung Israels auf den Messias war eine sehr erfüllte. In ihm wird Gott handeln gegenüber Israel und der Welt. Aber eigentlich dachten sie sich den Messias als einen Nachkommen Davids, als einen Menschen, der eben in besonderer Weise noch mal mehr als Mose, noch mal mehr als die Propheten gesegnet und mit dem Geist Gottes begabt ist. Insofern sagten sie, der Christustitel ist zwar richtig, aber das unglaubliche Geheimnis Jesu Christi ist damit noch nicht alleine zu erfassen. Da konnte ein anderer Christ sich melden und sagen, aber die Schrift spricht doch vom kommenden Menschensohn. Damit konnten Heidenchristen nicht viel anfangen, so wenig wie die Deutschen heute. Man könnte auch heute in der Kirche fragen, was ist der Menschensohn? Da bekäme man wahrscheinlich die gleichen Antworten wie in der korinthischen Gemeinde der Heidenchristen. Nichts Genaues weiß man nicht. Es muss mit Mensch zu tun haben und mit Sohn. Wer weiß genau was? Juden wussten das schon besser. Seit Daniel 7 ist der Menschensohn die Person, die in menschlicher Gestalt, im Unterschied zu den tierischen Wesen fremder Herrschaften, einen erwählten Gottes bezeichnet, der kommt, um Gottes Herrschaft für Israel und der Welt aufzurichten. Der Menschensohn kommt, um Gottes Gericht im Namen Gottes durchzuführen. Auch hier konnten die frühen Christen, und es ist von Jesus selber angeleitet, den Titel Menschensohn für Jesus gebrauchen, weil sie ja wussten, Jesus kommt in der Vollmacht seines Vaters. Darauf warten sie ja, bei der Wiederkunft Christi kommt er als der Menschensohn zu Gericht und Erlösung für die Seinen. Aber die Hoffnung Israels, auch in Daniel 7, bezieht sich auch hier wieder auf einen Menschen. Das heißt, auch der Menschensohn wie der Christus ist für Israels Hoffnung nicht etwa Gott. Nein, ein Jude hat die Polarität, das Gegenüber von Gott und Mensch, ganz deutlich und radikal durchgehalten. Wir denken an das tägliche Gebet der Juden, das uns gut bekannt ist durch das Gebot der Gottesliebe. Höre Israel, Gott ist einer. Gott ist im Himmel, die Menschen sind auf der Erde. Es gibt keine Zwischenwesen für einen Juden zwischen dem Himmel und der Erde. Gott kann nicht Fleisch werden für einen Juden. Das ist unmöglich, das ist ein Widerspruch in sich selber. Gott und Mensch stehen sich gegenüber, unverbunden gegenüber. Gewiss, Gott erwählt Menschen, Gott gebraucht Menschen, aber Menschen, die Gott gebraucht und erwählt, bleiben Menschen und sind nie Gott. Dann kann ein Dritter sagen, aber es gibt doch noch den Gottessohn-Titel. Den Gottessohn-Titel, den gibt es in der Tat schon im Alten Testament. Aber im Alten Testament wurden Gottes Söhne genannt, die Davididen, die Nachfahren Davids, die zum König eingesetzt wurden. Als Gottessohn kam man nicht auf die Welt, sondern zum Gottessohn wurde man in der Stunde der Einsetzung in die Herrschaft des Davididen. Wenn man dann König wurde über Israel, dann sprach der Priester, dann sprach der Prophet im Namen Gottes, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, Psalm 2,7. Das kann aber kein Mensch für sich reklamieren. Das konnte man auch nicht studieren, wenn man gefragt hat, was studierst du? Der eine Jura, der andere Theologie, der dritte ist Gottessohnschaft. Und das war also kein Fach, das man wählen konnte, sondern Gottessohnschaft, das war etwas, was nur zugesprochen wurde durch Erwählung Gottes. Und es meint nicht wirklich, dass der Davidide dann Gott war. Weder David war Gott, noch Salomo war Gott, noch all die, die verheißen waren. Die ersten Christen als Judenchristen hatten es viel schwerer als wir. Sie waren ganz konsequent erzogen in dem Glauben, es gibt nur einen Gott und Gott duldet keine Götter neben sich. Jetzt haben sie aber Christus ja erlebt, nicht nur als Menschen. Das war ja gerade das Neue. Sie haben in Christus Gott, den Vater, selber gesehen und erfahren. Jesus hat nicht gehandelt wie irgendeiner von uns, der besonders begabt war, sondern er war unvergleichlich. Und ich frage wieder, wie kann man das Unvergleichliche vergleichen? Und so kamen wir auf das, was in Johannes 1 steht. Es gibt im Alten Testament eine Tradition, die tatsächlich nicht von Menschen redet, wie Propheten, Messiasen, Christussen, Gottessöhnen in diesem Sinne, sondern von Gott selbst und seinem Wesen und seiner eigenen Äußerung. Wenn das Alte Testament von Gottes Wort redet, wenn das Alte Testament von Gottes Weisheit redet, dann in der Tat fängt sie nicht auf der Erde an, sondern dann beginnt es im Himmel. So haben wir schon in der Schöpfung 1. Mose 1, Vers 3 gehört, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Dieses Wort Gottes ist natürlich kein Mensch, es ist Gottes eigenes Wort. Und so heißt es auch neben 1. Mose 1, 3 im Psalm 33, 6 und 9, Psalm 33, 6 und 9, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Das war, wer immer unter den ersten Christen das Vorrecht hatte, das offenbart zu bekommen, das war der Durchbruch der Rede und des Bekenntnisses von Jesus Christus. Kein Titel des Judentums reichte aus, um Jesus zu erfassen. Für sich genommen waren sie alle zu klein. Menschensohn, Davidsohn, Messias, mit all dem war festgehalten, es handelt sich um eine Persönlichkeit, um einen Menschen. Und wenn man sagt, Jesus ist der Christus, dann sagt man, ich rede bei Jesus nicht von einer Idee, nicht von einem Traum, sondern ich rede von einem richtigen Menschen, einer, der Fleisch geworden ist, den man anfassen konnte, der über die Erde ging, ein richtiger Mensch. Das konnte man mit den Messias-Titeln der Bibel festhalten. Das göttliche Wesen Jesu aber sprengte alle Hoffnungen Israels. Was immer Israel hoffte, in Christus kam mehr, als Israel zu hoffen wusste. Und in Christus hat sich mehr erfüllt, als eine Einzelverheißung des Alten Testaments zu träumen wagte. Es fließt zusammen. Die Titel, die wir haben, Menschensohn, Christus, Messias, Gottessohn, halten fest, es handelt sich um einen Menschen, eine Person. Wenn gesagt wird, Christus ist aber Gottes Wort, Christus ist Gottes eigene Weisheit, dann haben wir eine Rede, die nicht einen Menschen im Blick hat, sondern Gottes eigene Eigenschaft und sein Wesen. Nicht, ist ja ganz klar, wenn ich sage, Gott hat in Weisheit die Erde erschaffen, dann ist es ja nicht eine fremde Weisheit, es ist ja seine eigene. Was kann mir näher sein als meine Weisheit? Was gehört mir mehr als mein eigenes Wort? dass mein Wort von mir kommt, ist ganz klar. Das Wort gehört auf die Seite dessen, der es spricht. Und so haben wir in dem Hymnus in Johannes 1 das Zusammentreffen von beiden Hoffnungen und Bekenntnissen Israels. Und für uns ist es so gewohnt, dass wir sagen, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch das Wort geworden, weil wir es selbstverständlich auf Christus beziehen. Wenn ein Jude aber Johannes 1, Vers 1 liest, dann sagt er, ja, kann ich nachvollziehen. Denn erst in Vers 16 wird es ihm unheimlich, wenn es plötzlich auf Christus zuläuft und dann plötzlich deutlich wird, hier reden wir jetzt in 16 und 17 von Jesus Christus als einem Menschen. Ich weiß nicht, ob euch das je bewusst geworden ist. Unser Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes war für die frühen Judenchristen die höchste Schwelle. Denn es war für die frühen Judenchristen Blasphemie, zu einem Menschen zu sagen, du bist Gott. Du gehörst auf die Seite Gottes. Juden trennen radikal zwischen Gott und Mensch. Und es ist überhaupt nicht denkbar, dass man einen Menschen zu Gott macht und als Gott verehrt. Das ist Blasphemie. In der Tat, das, was in Christus kam, sprengt alle Hoffnungen Israels. Gott hat in Christus mehr erfüllt, als Israel zu hoffen wagte. Denn er ist selbst in seinem Wort, in seiner Weisheit Mensch geworden und sterblich geworden. Dies ist nicht möglich zu denken für einen Juden. Dass Gott einwohnt im Tempel, ist schon richtig, aber er bleibt ja erhaben über dem Ganzen. Er wird nicht Mensch, er wird nicht leidend, Gott geht nicht ans Kreuz. Das war für Juden wie für Griechen gar nicht denkbar. Und erst wenn wir das vor Augen haben, wissen wir auch, welchen großen Schritt die Juden machten, die plötzlich Christen wurden. Nicht, sie mussten das Schema Israel, das höhere Israel, plötzlich völlig anders verstehen als bisher. Bisher haben sie gesagt, der eine Gott, das ist der Gott im Himmel. Er ist Gott und nicht Mensch. Wir sind unten, er ist oben. Und wir müssen uns seiner würdig verhalten. Und nun plötzlich heißt es, dieser ewige Gott war sich nicht zu gut, in unseren Schmutz herunterzusteigen, unsere Leiden anzuziehen, unseren Weg zu gehen. Das ewige Wort Gottes wurde Fleisch. Und allein dieser Begriff schon Fleisch, da zuckt ein Jude zusammen, weil der, wie wir es auch von Paulus her als Judenchristen kennen, Fleisch hat ja immer diesen Hauch von Vergänglichkeit, den Hauch von Versagen. Und deshalb ist Johannes 1, Vers 14 ein Pfahl im Fleisch für jeden Juden, der es hört, und für jeden Judenchrist und zugleich das Geheimnis Gottes. Gott hat anders sein Wort erfüllt, als Israel es zu hoffen wagte. Ich habe Zettel herumlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob sie gereicht haben. Wir wollen nicht alle durcharbeiten, erschreckt nicht. Wenn ihr ab und zu etwas Seltsames findet, dann ist das kein Druckfehler, das ist griechisch, aber ihr dürft es seltsam lassen, als wäre es ein Druckfehler. Es ist zum Zusammenarbeiten, ihr könnt dann auch Bibelarbeiten in Gruppen darüber machen. Auf Seite 2 habe ich euch zusammengestellt, welche Titel alle von Jesus gebraucht werden. Und ich will es euch einfach mitgeben für zu Hause. Wir werden gleich den Gedanken anders weiter verfolgen. Seite 3, von hinten fange ich an, weil das die weniger wichtigen Titel sind. Jesus wurde angeredet als Lehrer, bezeichnet als Lehrer an den angegebenen Stellen. Das gilt natürlich für jeden, auch für uns, die wir vorne sind. Ihr seid auch Lehrer für andere Menschen. Er war auch Lehrer, das ist aber nicht hinreichend. Jesus wurde als Herr bezeichnet. Die Bezeichnung Herr war aber Kyrios genauso vieldeutig wie bei uns. Wir können Herr Eckstein sagen oder wir können den Herrn im Himmel meinen. Das ist eine ganz breite Spannweite, die wir dann haben. Jesus wurde, ich bin unten auf Seite 2, angeredet als Rabbi an den beschriebenen Stellen. Rabbi ist die jüdische Anrede für den Lehrer, mein Meister. Er wurde verstanden als König Israels, als Messias und Christus. All diese Anreden sind zutreffend, denn er war ja auch ein Lehrer für seine Jüngerinnen und Jünger. Sie sind zutreffend, denn er ist in der Tat der König Israels. Und das Johannesevangelium hat gerade das Königsein nochmal besonders in der Passion hervorgehoben. Ja, die ganze Passion des Johannes, vielleicht kennen wir es auch von Bach her, ist eine einzige Intronisation. Menschen haben gedacht, sie löschen den Christus aus, indem sie ihn kreuzigen. In Wahrheit haben sie ihm nicht die Dornen aufgesetzt, sondern sie waren Zeugen des Augenblickes, wie Gott seinen Sohn erhöht. Nicht die Dornenkrone, in Wahrheit die wahre Krone, die Gott gibt. Der Mantel der Spötter ist in Wahrheit sein Königsmantel. Und diese Begegnung mit Pilatus erweist ihn als den wahren König. Und dennoch, Markus wie Johannes haben immer noch ein flaues Gefühl, wenn Menschen sagen, er ist der Messias, er ist der König, weil Juden diesen Königstitel auch ganz anders verstanden. Nämlich als einen gewaltsamen Herrscher, der die Römer aus Palästina herauswirft. Und als Petrus deshalb sagte zu Christus, du bist der Christus, wurde er von Jesus gleich zurechtgewiesen, indem Jesus deutlich macht, das ist wohl richtig, ich bin der Messias, aber das hast du nur richtig verstanden, wenn du weißt, dass ich nicht herrsche, indem ich andere Völker zerschlage, sondern indem ich mich selbst zerschlagen lasse für die Menschen. Mein Messias-Sein ist ein anderes, als ihr euch das politisch träumt. Und es wird greifbar, dass die Jünger vor Kreuzenauferstehung die Messianität Jesu auch falsch verstanden haben. Die Jünger dachten nämlich, Jakobus und Johannes heißt es in Markus 10 vorne dran, jetzt kommt der König Israels, er schmeißt die Römer raus und die beiden haben gleich eine Chance gesehen, zur Rechten und zur Linken zu sitzen, Stellvertreter zu werden, Vizekanzler, nicht? Und ein anderer führender Minister, ein Superminister. Das heißt, die Jünger haben auch die Messianität Jesu falsch verstanden. Erst nach Kreuzenauferstehung haben sie gemerkt, er ist ein ganz anderer Messias, als wir ihn erwartet haben. Er tötet nicht. Er lässt sich töten. Er hasst nicht, er überwindet den Hass durch Liebe. Er erscheint auch als Prophet, er erscheint als Retter der Welt, als Lamm Gottes und der Heilige Gottes. Aber der Begriff, den die Evangelisten für den wichtigsten halten, ist der Begriff des Sohnes Gottes, der Gottessohn. Nicht im Sinne nur des Daviden, sondern der Gottessohn, um deutlich zu machen, er gehört auf die Seite Gottes. Er ist nicht ein Mensch wie du und ich. Gottes Sohn nicht als einer, der erst adoptiert werden muss, wie das bei einem Nachfolger Davids war, sondern Gottes Sohn von wann an? Von der Auferstehung an? So haben es die Jünger erst kapiert. Vor der Auferstehung hat kaum einer kapiert, wer Jesus wirklich war. Erst nach der Auferstehung haben sie das Geheimnis der Person Jesu verstanden. Ist er etwa bei der Auferstehung erst Gottes Sohn geworden? Nein, sagt Markus. Schon bei der Taufe hat Gott doch über ihm ausgesprochen, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Also die Jünger haben es bei der Auferstehung verstanden. Markus macht aber deutlich, Gott hat es schon vorher erklärt und das ganze Wirken Jesu zeugt davon. Hier handelt kein Mensch, hier handelt Gott selbst in seinem Sohn. Matthäus und Lukas gehen einen Schritt weiter. Ihnen genügt es nicht, dass man sagt, mit der Auferstehung kann man es erkennen, wer Jesus wirklich ist. Lukas und Matthäus, es geht ja bald wieder auf Weihnachten zu, ich will jetzt keinen Christstollen frühzeitig verkaufen, sonst protestiert die Landeskirche, sondern ich möchte Sie nur an Lukas und Matthäus euch erinnern, Matthäus 1 und 2 und Lukas 1 und 2. Beide Evangelien machen deutlich, nicht erst mit der Auferstehung erweist sich Jesu Besonderheit, nicht erst mit der Taufe erweist sich Jesu Besonderheit, sondern bereits bei seiner Geburt, ja vor seiner Geburt, er wird nämlich, einmal wird es von Maria überliefert, bei Matthäus dem Josef, also beiden Eltern in den verschiedenen Überlieferungen, vorher schon als Gottes Sohn angekündigt. Jetzt müsst ihr das Johannesevangelium mal genau lesen und ihr kommt auf eine ganz seltsame Beobachtung. Betont Johannes das Faktum, dass Jesus erst in der Auferstehung erhöht wird? Nein. Die Erhöhung im Nikodemus-Gespräch ist schon die Erhöhung ans Kreuz. Das heißt, eine solche Liebe, die bereit ist, sich selbst für die Liebsten einzusetzen, ein Freund, der bereit ist, sich selbst einzusetzen, der ist auf dem Höhepunkt seiner Liebe in der Selbsthingabe. Johannes 15, Vers 13, niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Erhöht ist Jesus schon im Erweis seines Gehorsams und seiner Liebe. Johannes sagt, natürlich ist er auferstanden. Natürlich hat Gott, der Vater, in der Auferstehung bewiesen, dass er der Sohn ist und dass er treu zu seinem Sohn hält. Aber für Johannes ist das Kreuz der Ort der Verherrlichung und der Erhöhung. Warum? Nun, es gibt nichts Höheres als den Erweis einer vollkommenen Liebe. Und dann kommen immer wieder Juden, die sagen, soll der Messias nicht in Bethlehem geboren werden? Und ihr kennt das, wenn ihr Kinderarbeit macht, wenn man eine Geschichte zu spannend erzählt, dann rutschen die Kinder so auf die Vorderkante des Stuhles, dass sie falls runterrutschen und schlagen sich den Hinterkopf auf. Oder es passiert noch Schlimmeres vor lauter Aufregung, nicht? Da muss man aufpassen, nicht zu spannend zu werden. Man hat den Eindruck, dass die johannäische Gemeinde dem Evangelisten protestiert und sagt, jetzt sag ihm doch endlich, dass er in Bethlehem geboren ist und nicht in Nazareth. Oder ist der nicht der Sohn Josefs? Und dann kommt die Gemeinde und sagt, jetzt erzähl doch endlich, er war doch gar nicht der Sohn Josefs, er ist doch nur adoptiert worden, er ist doch von der Jungfrau geboren worden. Und Johannes sagt, ich streite mich nicht. Mögen die einen sagen, er ist in Bethlehem geboren, mögen die Gegner sagen, er ist in Nazareth geboren. Meinetwegen können die auch einen Shuttle-Dienst einrichten und zwischen Bethlehem und Nazareth immer hin und her fahren und gucken, wo er jetzt wirklich ist. Das ist mir alles viel zu oberflächlich. Das Geheimnis der Person Jesu ist, er war in Ewigkeit beim Vater. Nicht erst bei der Auferstehung wurde er Gottes Sohn. Nicht erst bei der Taufe wurde er Gottes Sohn. Nicht erst bei der Geburt wurde er Gottes Sohn. Nein, Gottes Sohn ist er von Ewigkeit. So lange wie Gottes Weisheit bei ihm war, so lange ist auch der Sohn schon bei seinem Vater. Warum bemühe ich euch mit einer so langen Einleitung zu Christus? Erst wenn wir ahnen, welche Größe Christus hat im Johannesevangelium, kapieren wir auch, wie groß das Leben ist, von dem wir reden. Denn seien wir ehrlich, unser Jesusbild ist eigentlich immer wieder eine Christologie von unten. Wir lesen von Jesus und sind beeindruckt, wie gut er liebt, wie geduldig er ist, wie leidensfähig er ist, wie vergebungsbereit er ist. Wir finden ihn vorbildlich in seinem Verhalten. Wir finden seine Wunder eindrücklich. Und es ist bei unserem Jesusbild so, dass wir sagen, ich hatte blöde Lehrer und hatte gute Lehrer. Also Jesus stelle ich mir mehr wie einen guten Lehrer vor. Ich kenne schlechte Väter und kenne gute Väter, also Jesus ist doch ein besserer Vater. Und wir versuchen, in den Himmel zu kommen, indem wir hier auf den Tisch noch einen Stuhl setzen und dann noch den Klavierhocker und dann noch einen Papierkorb und bauen uns so allmählich zum Himmel hoch. Johannes aber lacht über solche Versuche, Christus zu verstehen und sagt, da kommst du nie in den Himmel. Wir müssen andersrum anfangen. Stell dir einmal vor, wir haben alle Leben in uns, aber jeder hat nur ein bisschen Leben. Und jetzt nimm dir die Vorstellung, Leben muss doch mehr sein als nur das, was jetzt gerade in uns ist. Das Leben selbst ist doch mehr als wir. Wir lieben alle, mehr oder weniger, ganz frisch und leidenschaftlich oder gereift und abgestanden. Aber wir alle sind Liebende. Aber Liebe ist doch mehr als nur das, was wir jetzt in Summe zusammenleben wie eine Kollekte und sagen, jeder gibt jetzt seine Liebe ab und dann gucken wir uns das Körbchen an und sagen, das ist Liebe. Nein, Liebe ist viel mehr. Gewiss, es gibt vielleicht frisch Verliebte, die vorhin durch den Sonnenschein über die Äcker liefen. Die haben den Eindruck, sie haben die Liebe erfunden. Und die sagen heute Abend zur Liebe, jetzt haben wir dir aber heute noch was beigebracht. Und die Liebe schmunzelt nur und sagt, habt ihr eine Ahnung, ich bin viel größer, als ihr meint. Ihr habt ja nur Teil an mir. Das heißt, dass Johannes tatsächlich im Himmel anfängt mit seiner Theologie. Ich rede vom Leben selbst. Ich rede von der Liebe selbst. Ich rede nicht von der Schöpfung, sondern ich rede vom Schöpfer. Wir alle haben Teil am Leben. Leben machen wir nicht, sondern Leben ist ein Geheimnis, das uns geschenkt ist und das uns am Leben hält. Als ich heute Morgen aufstand und mich auf euch freute, dann habe ich nicht an einer Kurbel gedreht und habe gesagt, jetzt mache ich Leben, sondern es war umgekehrt. Weil ich lebte, wurde ich wach. Das heißt, wir denken jetzt mal nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Wir träumen vom Leben selbst. Wir denken an die Liebe selbst, die über uns ist, an der wir teilhaben, solange wir leben. Das ist uns zunächst ganz fremd, das klingt auch etwas philosophisch, es ist aber notwendig, um Johannes wirklich zu verstehen. Nur so wird deutlich, warum dem armen Nikodemus heute Morgen gesagt wurde, egal was du machst, egal wie du ausgebildet bist, du kannst dreimal ein Jude sein, es hilft dir nichts. Das Leben belebt dich, aber du kannst nicht wie ein Maikäfer einfach pumpen und dann machst du Leben. Leben macht man nicht, am Leben hat man teil. Nur so ist es verständlich, dass der Samaritanerin gesagt wird, du kannst Durst haben nach Leben unersättlich. Und ich bin der, der diesen Durst stillt. Der Lebensbegriff im Johannesevangelium ist einerseits ganz theoretisch weit weg, weil gesagt wird, Christus ist das Leben in Person. Er ist nicht nur ein Lebender. Und es ist gleichzeitig unheimlich faszinierend, warum die einen stöhnen und sagen, das Johannesevangelium ist mir viel zu philosophisch, und andere, und ich habe das immer wieder erlebt, noch gar nicht gläubig sind oder gerade frisch bekehrt sind und verlieben sich in das Johannesevangelium, weil sie spüren, hier geht es um all meine Not, hier finde ich all meine Tränen drin, hier finde ich all meine Sehnsüchte. Das Johannesevangelium ist das theoretischste und geistlichste Evangelium. Es ist auch zugleich das weltlichste Evangelium. Alle Sehnsucht, die du hast nach Partnerschaft, nach Kindern, nach Bestätigung, nach Gesundheit, nach Glück, nach Erfüllung, nach Selbstentfaltung, das alles wird nicht abgeschmettert nach dem Motto, lege die Welt ab, hasse dich selbst, verleugne dich selbst und geh ins Kloster. Glaube bedeutet Verzicht auf Leben, sondern umgekehrt. Was immer wir an Sehnsüchten und Wünschen als Kreaturen in uns bergen, sie dürfen alle gebracht werden und sie reden im Letzten von Jesus selbst. Jesus hat nicht nur Leben, er ist in Person das Leben. Unser Durst nach Leben wird nicht kritisch betrachtet, sondern ernst genommen. Da müssen wir uns als fromme Menschen erst dran gewöhnen. Nicht? Uns wurde früher mal beigebracht, es ist nicht gut, wenn du an innerweltliche Erfüllung von Wünschen denkst, träume nicht vom Verliebtsein, nicht vom Verheiratetsein, sei geistlich und verzichte auf alles, was schön ist. Ja, manche hatten auch den Eindruck, sie täten Gott einen Gefallen, wenn sie Gottes Geschenke verachten. Nicht, als täte man dem Geber einen Gefallen, wenn man seine Geschenke zertrampelt. Nicht, ich bin in der Regel dann enttäuscht, wenn ich mir stundenlang ausdenke, was mache ich einem für ein schönes Geschenk oder bastle es auch noch selber. Und dann kommt der andere und sagt, ich liebe nur dich, ich will deine Geschenke nicht, das lenkt nur vom Geber ab und hüpft auf den Geschenken rum. Nicht? Bei den Blumenpreisen, die wir heute haben, nicht, ist das, bleibt das als dem Liebendsten im Halse stecken, wenn die Auserwählte dann nur auf dem 60-Euro-Strauß rumhüpft und sagt, ich liebe nur Jesus allein und die Geschenke werden vernachlässigt. So haben wir eine ganze Geschichte lang als Christen falsch gehandelt, indem wir dachten, die Schöpfung zu verachten sei besonders fromm. Dabei hat sich der Schöpfer eine halbe Ewigkeit lang ausgedacht, wie kriege ich das hin, dass die beiden so fasziniert voneinander sind, Adam und Eva, dass sie richtig Freude aneinander haben. Und wir meinen jetzt, nö, wollen wir gar nicht, wir lieben nur Gott, was kümmert mich das andere Geschlecht, nicht? Was hat sich Gott alles ausgedacht, nicht? Den kleinen Kindern extra so eine Stupsnase gemacht, wie eine Sprungschanze, damit alle Eltern und alle Großeltern ganz entzückt sind. Die Stimme extra vor der Pubertät drei Oktaven höher gelegt, damit bei denen das Herz buppert, nicht? Die Schöpfung ist voller Geheimnisse. Und wir sagen, wollen wir nicht. Nur der Schöpfer, keine Geschöpfe, keine Geschenke, nur den Geber selbst. Gott hat sich das ganz anders vorgestellt. All unsere Bedürfnisse sind Schreie nach Gott. Und wenn wir uns wundern, warum Gott nicht alle unsere Gebete erhört, es muss nicht sein, dass er sie überhört. Es kann auch sein, dass er sie anders erhört und tiefer erhört, als wir es jetzt noch ahnen. Wenn wir im Himmel sind, werden wir es alle erkennen. Glaube bedeutet nie Verzicht. Glaube bedeutet immer, dass ich all meine Bedürfnisse durchschaue auf das, wofür sie stehen. Ich erkenne den Verweischarakter der Schöpfung hin auf den Schöpfer. Und das Faszinierende ist, nicht nur die unter uns, die frisch verliebt sind, können sagen, jetzt weiß ich endlich, was Gottes Liebe ist, sondern die unter uns, die zum Heulen einsam sind, weil sie sagen, ich wäre so gern verliebt, aber es ergibt sich gerade nicht. Jetzt bin ich extra hergekommen und es klappt immer noch nicht und es ist schon der zweite Tag. Die dürfen auch in ihrer Einsamkeit durch den Wald laufen oder wo immer man hier noch laufen kann und können dies zu Gott bringen. Wenn du anfängst zu verstehen, was Jesus der Samaritanerin sagt, dann geht das Leben los. Alles Glück der Welt auf Gott beziehen, von dem es kommt. Das können wir noch, mindestens theoretisch. Wir vergessen es dann immer, wenn wir glücklich sind. Wir versprechen es nur vorher. Aber alles Leid, alle Einsamkeit, aller Schmerz, alle Enttäuschung genauso zu Gott bringen und sagen, Herr, ich weiß, im Letzten trinke ich jetzt aus Quellen und sehne mich nach Wasser aus Quellen, die doch wieder Durst machen. Ich hätte gleichwohl gerne dies und jenes in diesem Leben. Und ich weiß auch, dass du es bei vielen ja erfüllst und vielleicht auch morgen bei mir. Ich kann es aber heute nicht herbeizwingen. Ich weiß aber heute schon eins, und das kann ich auch in Einsamkeit und im Durst nach Leben mir erfüllen. Ich kann es zu dem bringen, der nicht nur Leben gibt, sondern in Person das Leben ist. Wenn wir wissen, dass das Johannesevangelium an eine Gemeinde geschrieben ist, die selbst in Angst und Trübsal ist, dann fragen wir uns, inwiefern kannst du, lieber Evangelist, der Gemeinde denn sagen, ihr habt gegenwärtig ewiges Leben und Leben im Überfluss. Was hat die Gemeinde denn? Kriegt sie doch als Arbeitslose einen Beruf? Werden die Einsamen frisch verheiratet, wie bei den Mormonen, gleich scharenweise und parallel aufgestellt? Oder wie klappt das in der Euronation-Gemeinde? Nein, wenn wir kritisch fragen, dann ist das, was die Gemeinde hat, eine Person. Nicht mehr und nicht weniger. Das ganze Leben der Gemeinde des Johannes besteht in einer Person, in Jesus Christus. Und er sagt, das ist jetzt wieder wie in der Kinderstunde, der liebe Jesus, und damit muss ich mich begnügen. Nein, nein. Jesus nicht als ein Mensch wie du und ich, Jesus nicht als Idee, sondern Jesus als das Leben und die Liebe selbst. Wenn wir das einüben mit der Samaritanerin, dass wir in Jesus selbst unser Leben und unsere Liebe erkennen. Der uns befähigt zu lieben, der uns befähigt, befriedigt, versöhnt und glücklich zu sein. Dann stoßen wir endlich durch die Schöpfung zum Schöpfer selbst hin. Und dann passiert uns dasselbe wie der Samaritanerin, dass wir unseren Krug stehen lassen und rennen hin zu anderen und können unser Maul nicht mehr halten. Nicht? Was haben wir schon an schlechtem Gewissen hinter uns? Eigentlich sollten wir evangelisieren, eigentlich sollten wir Zeugnis geben, eigentlich sollten wir missionieren. Aber wie soll man einen Staubsauger verkaufen, von dem man selber nicht überzeugt ist, dass er funktioniert? Gell? Das sieht einem ja jeder an. Wenn unser Glaube uns selbst nicht trägt, was soll man ihn dann überschwänglich empfehlen? Nicht? Man hat ja ein schlechtes Gefühl dabei. Würden wir in Christus selbst unser Leben erkennen, würden wir mal richtig konsequent Egoisten sein und nur an unser Wohl denken, dann würden wir nämlich aus lauter Egoismus zu Christus laufen. Es ist provozierend gesagt, es stimmt aber. Denn die Samaritanerin fand bei Christus alles das, was sie vorher verzweifelt gesucht hat. In Person. Bitte schön, nicht jetzt wieder abheben, keine Angst, wir gehen nicht auf die Wolke, dass alle unsere Probleme übersprungen wären. Der Evangelist redet ja in Tränen hinein. Die Gemeinde liest diese Worte durch den Schleier ihrer Tränen hindurch. Das ist etwas, was man ständig neu üben muss, was man einüben muss, das, was man lernen muss in Schmerz und Enttäuschung, aber eben umgekehrt auch, dann, wenn es wirklich funktioniert. Beides verlernen wir. Die Not lehrt nicht nur beten, sondern auch schweigen und zweifeln. Und das Glück lehrt auch nicht nur beten, sondern von selber kann es sein, dass das Glück auch ablenkt. Denn oft kommen wir zu Gott zurück, wenn wir uns die Nase blutig geschlagen haben. Und wenn es uns gut geht, dann sagen wir, was brauche ich jetzt meinen Glauben? Ich habe ja im Moment das Glück des Lebens. An Gott komme ich wieder zurück, wenn es mir schlecht geht. Und dann beschwere ich mich, warum geht es mir so schlecht? An zwei Beispielen möchte ich wiederum, wie heute Morgen auch, diesen Lebensbegriff bei Johannes vor Augen führen, um deutlich zu machen, wie umfassend, wie belebend dieser Glaube ist. Das erste Beispiel, Johannes 5. Da strahlt es jetzt an meiner linken Seite, nicht? Weil eine ganze Krankenhausbewegung sich darauf bezieht, am Teich Bethesda. Nebenbei gesprochen, ihr wisst ja, dass wir als Neutestamentler seit Jahrhunderten immer meinen, besonders klug zu sein, wenn wir kritisch sind. Lange Zeit haben wir gesagt, 5 Vers 2, das kann gar nicht sein, das hat der Evangelist frei erfunden. 5 Säulenhallen sollen um diesen Teich herum gestanden haben. Von einem Fünfeck haben wir in Palästina nie etwas gewusst. Ein Fünfeck gibt es gar nicht. Die ganze Geschichte ist von Anfang bis Ende Murks. Bis wir kleinlaut feststellen mussten, dass diese 5 Hallen sich ganz logisch erklären, dass nämlich dieser Teich Bethesda umbaut war wie ein Rechteck von 4 Säulenhallen. Und dann war dieses Rechteck durch eine 5. geteilt. Edge, lange Nase für die Theologen, nicht? Es geht doch, es war nämlich 5 Säulenhallen, 1, 2, 3, 4 und die 5. halbierte das Rechteck. Und insofern hat man dann archäologisch das festgestellt, diese Halle gab es tatsächlich, diese Säulenhalle. Das bedeutet aber nicht viel, denn das Wunder wird ja bei Johannes nicht von unten mit Papierkörben und Klavierstühlen aufgebaut, sondern es kommt von oben durch Offenbarung. Die Erzählung hier wieder, es erinnert mich sehr an die Samaritanerin. Jesus kommt an dieser Säulenhalle vorbei und es ist ein Bild des Elends. Lauter Gebrechliche liegen um diesen Teich herum in einer vagen Hoffnung. Religion. Religion als das, wovon Jesus befreit. Das Verhältnis zur Religion ist im Johannesevangelium ein ganz kritisches. Bei den anderen Evangelien wird immer gesagt, von welchem Beruf wird ein Jünger weggerufen. Bei Johannes heißt es immer, aus welcher religiösen Situation wird er weggerufen. Hat er den Mose studiert und hat er auf den Messias gewartet? Dann wird er aus seiner Messias-Erwartung auf Christus hin berufen. War er ein Johannes-Jünger, dann wird er von dieser Nachfolge des Johannes hin zu Christus gerufen. Und hier eine seltsame Religion, bei der sich Glaube an Gott und Aberglaube auf seltsame Weise vermischen. Die liegen da, weil sie wissen, ab und zu bewegt sich das Wasser. Wir können es inzwischen erklären, weil diese Quelle, aus der der Teich gespeist wurde, unregelmäßig Wasser stößt und dadurch kommt es zu Unruhe im Wasser. Und die Volksfrömmigkeit hat es sich so erklärt, es wurde später hinzugesetzt, sodass es in einigen Bibeln direkt im Text steht, bei anderen drunter. Daher liegt das, verschiedene Handschriften haben das verschieden überliefert, dass sie dachten, es ist ein Engel Gottes, der das Wasser berührt. Und wer dann als erster reinspringt, nicht, das ist ein Gott der Gnade, nicht? Laufen musst du, spricht Gott zum Gelähmten nach der Religion, nicht? Spring doch, nicht? Mach was, Junge, tu was, nicht? Dann wirst du auch gesund. Nicht das Schulterklopfen, nicht, wenn du depressiv bist, lach mal, das geht von selber weg, nicht, du musst nur lachen. Oder bist du Alkoholiker, trink mal eine Stunde Wasser, dann ist das Problem gelöst. Nicht? Das ist menschliche Seelsorge. Ein Gott für den Schnellsten. Und dann, wenn der Schnellste läuft und springt rein, dann ist er gesund. Wir haben hier wieder genau das Gleiche. Religion ist für das Johannesevangelium der menschliche Versuch, an Gott heranzukommen. Der verzweifelte Versuch. Hier ist es nicht ein zynischer Versuch? Der arme Gelähmte liegt da. 38 Jahre krank. Da fühlen sich auch die erschüttert oder uns, die es noch nicht haben. Das sind ja etliche. Nicht 38 Jahre, ein eingeschränktes Leben, ein nicht identisches Leben. Und mancher von uns mag sagen, ein bisschen bin ich wie dieser Gelähmte. Nicht? Bin mit der letzten Kraft oder mit einem Sanka hier nach Langensteinbach gerobbt oder gefahren worden. Aber wenn ich ehrlich bin, dann bin ich wie der Gelähmte, der hoffnungslos am Wasser liegt. Warum bist du dann hergekommen? Das ist die verzweifelte Hoffnung der Religion. Der letzte Versuch. Vielleicht schaffe ich es ja wenigstens in Langensteinbach als erster ins Wasser zu springen, wenn es sich bewegt. Ich weiß jetzt nicht, ob jedes Zimmer eine Badewanne hat, dann kann man es ja versuchen, nicht? Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Und dann heißt es in Vers 6 so eindrücklich, diesen sieht Jesus liegen und weiß es, wie lange Zeit er krank ist. Jesus ersieht. Ich hatte vorhin ein Gespräch in der Zwischenzeit zwischen den beiden Veranstaltungen, in dem wir das noch einmal aufnahmen. Ist es denn wirklich so, dass nur dann, wenn wir es erkennen, es auch für uns wirksam ist? Ist es wirklich so, dass unser Glaube praktisch nur so groß ist, wie wir gerade im Kopf Erkenntnis haben? Und wenn wir aus der Zisterne leben, dann ist die Quelle unwirksam. Nein, es ist viel schöner. Jesus hat uns schon gesehen, als wir in unserem Elend lagen und irgendwelchen irren Hoffnungen nachgingen. Als die Samaritanerin bei 5 Männern ihr Lebensglück suchte und beim 6. es immer noch nicht gefunden hatte. Als Nikodemus so lange studierte, bis er mit der Decke an der Universität oben anstieß und Professor geworden war und aber durch die Professur auch noch kein besserer und kein klügerer Mensch geworden ist, egal wie wir es versucht haben. Andere von uns sind vielleicht reich, die anderen haben große Familien gegründet, auch das 10. Kind ersetzt noch kein ewiges Leben, das wisst ihr. Egal wie wir es versuchen, wir bleiben immer in unseren Grenzen. Und Gott hat es schon längst gesehen. Johannes 15, Vers 16 sagt er den überraschten Jüngern, ihr habt mich nicht etwa erwählt, sondern ich habe euch erwählt. In Johannes 6 ärgert er seine Gegner schwarz. Das ist nämlich der Anlass, warum alle weglaufen. Es ist doch nicht so, dass ihr zu mir kämt, sagt er zu den Menschen. Als müsstet ihr mich suchen, ich laufe weg und ihr spielt Verstecken und Nachlauf mit mir und der Erste gewinnt. Sondern jeder, der von meinem Vater ausgewählt wird, den zieht mein Vater und bringt ihn her zu mir. Dann sagen wir, auch das ist jetzt enttäuschend. Dann kann ich ja gar nicht kommen. Ich war nah dran zu sagen, auch wenn Gott so ist, wie das Johannesevangelium sagt, dann werde ich jetzt neugierig, dann will ich kommen. Der Satz geht weiter, 6,37. Und jeder, der kommt, darf kommen, denn ich werde niemanden hinausstoßen. Was ist die Logik? Nun, wenn jeder Mensch von sich aus überhaupt nicht erkennen kann und wollen kann, kann man umgekehrt sagen, wenn einer nach Gott fragt, wenn einer mit zitternder Stimme und suchend sagt, Herr, ich möchte zu dir kommen, dann dürfen wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger ihnen sagen, strahlend, du darfst kommen. Warum? Er würde ja nicht kommen, hätte der Vater ihn nicht gezogen. Alle, die mein Vater mir gibt, die kommen zu mir. Und jeder, der kommt, das ist die andere Seite derselben Medaille, den werde ich niemals hinausstoßen und verwerfen. Jeder, der zu Jesus kommen will, der darf kommen. Denn sein Wollen, sein Fragen und Suchen ist schon ein Erweis dafür, dass Gott an ihm gewirkt hat. Ist das für Seelsorge und Verkündigung nicht wunderbar? Es wird niemals in deinem Leben vorkommen, dass du einem Menschen sagen musst, du willst zwar, aber du darfst nicht. Jeder Mensch, der dich um Vergebung im Namen Christi bittet, dem dürfen wir sie zusprechen, wie es Johannes 20 sagt. Denn von sich aus will kein Mensch. Das heißt, dass all die, die verzagen und sagen, darf ich denn überhaupt, von uns getröstet werden dürfen. Denn Gott zieht die Menschen und wenn sie kommen, stößt Christus sie nicht hinaus. Du bist schon längst von Gott ersehen, bevor du überhaupt an Gott dachtest. Und dann kommt die Frage, da musste sich der Lahme ins Bein kneifen, um zu wissen, ob es stimmt. Willst du gesund werden? Das ist genau das, was ich meine mit der Weltlichkeit des Evangeliums. Jesus hat nicht gesagt, willst du ein Traktat haben? Ich sehe, du kannst nicht so gut laufen, dann gebe ich dir ein Programm vom Evangeliumsrundfunk, das kann man auch im Liegen hören. Also, das sind so unsere verzweifelten Versuche bei Krankenbesuchen, nicht? Sondern er stellt ihm eine grenzenlose Frage. Willst du gesund werden? Das war die Frage des Lebens. Und er meinte das nicht etwa zynisch, sondern er wartete auf das, das kannst du wohl sagen. Darauf warte ich seit 38 Jahren. Und dann kommen zwei Aussagen, die einem die Tränen in die Augen treiben, weil sie für Millionen Menschen stimmen. Herr, ich habe keinen Menschen. Zum Wir geschaffen und allein gelassen. Zur Gemeinschaft bestimmt. Und wir haben keinen Menschen. Ohne Liebe können wir nicht sein. Und genau das, was unser Leben begründet, wird uns vorenthalten. Ich habe keinen Menschen. Das gilt für Jugendliche. Es gilt manchmal noch beklemmender für Alte. Was wäre bei uns in den Gemeinden los, wenn alte Menschen Johannes 5 erleben würden? Wie oft rede ich mit alten Menschen, die sagen, ich habe keinen Menschen. Und das ganze Altersheim ist 100 Zimmer voll mit Menschen. Aber jeder wartet nur drauf, dass bei ihm einer vorbeikommt und ihn rettet. Die Einsamkeit, die sich so in sich selbst verliebt, dass man nicht mehr leben will und hassen muss. Wie ging es in unseren Gemeinden und Gemeinschaften anders zu, wenn wir uns erinnerten, dass wir zum Wir geschaffen sind, dass wir befähigt sind, auf andere zuzugehen, auf Kranke zuzugehen und fragen dürfen, willst du gesund werden, willst du leben? Und das Zweite. Und wenn das Wasser sich bewegt, dann ist ein anderer vor mir drin. Ist das nicht eine uns bekannte Grunderfahrung? Wir sind allein, wir sind nicht im erlösten Wir. Und dann, wenn wir uns einmal aufraffen und kommen zum Zug, schwupps, ist ein anderer besser, größer, schneller, schnappt uns den Job weg, schnappt uns die Prüfung weg, schnappt uns die Frau weg, schnappt uns die Kinder weg. Wir verlieren. Und nun passiert etwas, das ist entweder zynisch oder ein Wunder. Weil Jesus jetzt zu ihm sagt, und das ist genauso kühn wie die Frage, Egere, stehe auf. Stehe auf zu einem Lahmen. Das ist ein Imperativ, Ausrufezeichen. Ist das nicht zynisch? Wenn das so einfach wäre, dass man Leute nur an den Schultern packen muss und muss sie schütteln. Mensch, steh auf. Ja, dann wäre es einfach in Seelsorge und Diakonie. Aber es funktioniert nicht. Der mag mal kurz zucken und dann fängt er zu heulen an, weil er sagt, es klappt auch diesmal nicht. So kann nur wer reden. Nur Gott selbst. Gott kann zur Finsternis sagen, es werde Licht. Und es ward Licht. Nur Gott selbst kann sagen, stehe auf, und er steht auf. Es gibt einen alten Streit in der Theologie. Brauchen wir nur Evangelium oder brauchen wir auch Gesetz? Brauchen wir nur Zuspruch oder brauchen wir auch Anspruch? Das Ganze ist ein viel zu kompliziertes Spiel. Wir brauchen beides, Zuspruch und Anspruch. Aber wir brauchen nicht den Anspruch von Menschen. Appelle führen nicht zum Glauben. Wenn ich den Menschen auffordere, von sich selber aus aufzustehen und gesund zu werden, wenn ich den Menschen auffordere, jetzt lass dich mal von neuem geboren sein werden sollen, würden oder wie, dann funktioniert das nicht, weil das doch gar nicht kann. Aber wir haben als Christen die Vollmacht, im Namen Jesu Menschen etwas zuzusprechen, was sie von sich aus nicht könnten. Es werde Licht ist genauso wie folge mir nach, lasst euch versöhnen mit Gott. Glaubt an Gott. Im Zusammenhang von Evangelisationen streiten wir dasselbe theologische Problem immer, darf man zur Entscheidung auffordern. Wenn Entscheidung bedeutet, dass ich Menschen so lange bedränge und ihnen die Hölle heiß machen, bis sie dann zerknirscht sagen, also gut, bevor ich gebraten werde, glaube ich lieber an Gott, dann in der Tat nein. Wenn ich meine, dass Menschen sich von selber zeugen können im Namen Gottes, dann in der Tat nein. Denn wir müssen unterscheiden lernen zwischen menschlichen Appellen, die keinem Menschen helfen, und göttlichen Imperativen, die nur Gott einlösen kann. Denn als Gott sagte, es werde Licht, da hat nicht die Finsternis gesagt, na, wer fühlt sich angesprochen, jetzt mal vor, nicht? Sondern dann geschieht es. Gottes Imperative wirken, was sie befehlen. Das ganze Evangelium ist ein Imperativ Gottes. Das ganze Evangelium ist ein Imperativ Gottes. Wisst ihr, wann ich das erste Mal gerne Bibel gelesen habe? Und so lange gelesen habe, bis ich wieder aufwachte und war Professor des Neuen Testamentes? Als ich kapierte, dass das ganze Evangelium ein Imperativ Gottes ist, den er selbst erfüllt. Es gibt kein Ausrufezeichen in der ganzen Bibel, das nicht Gott für sich selbst meint und auf sich selbst bezieht. Liebe deine Nächsten, Ausrufezeichen, das ist ein Versprechen. Damit sagt Gott, das werde ich in deinem Leben tun. Und wie viel Leid haben Menschen sich selbst schon angerichtet, dass sie meinten, sie seien dafür verantwortlich, Gottes Wort in dieser Welt zu erfüllen und umzusetzen. Gewiss, Gott möchte es mit uns und in uns erfüllen. Aber er fordert nicht von uns, dass wir es an seiner Stelle machen. Um ein Beispiel zu gebrauchen. Falls einer von uns jüngeren Männern, also euch jüngeren Männern, damit das nicht so aussieht, als würde ich mich selbst so sehen, ein Prospekt in die Hand bekommt, eine Gebrauchsanweisung von einer schönen Maschine, also einem schönen Motorrad, sagen wir mal 1200 Kubikzentimeter, 100 PS, dann liest er das aufmerksam abends durch und sagt, okay, zweiter Gang mit 60, ja, dritter Gang mit 120, okay, vierter Gang mit 180, ja, das wird knapp. Und am nächsten Tag geht er in die Garage und holt sein Fahrrädle und setzt es um. Was hat er falsch gemacht? Die Gebrauchsanweisung eines Motorrads beschreibt, was erlebt werden kann. Wenn diese Beschreibung dessen, was zu erleben ist, auf die eigene Fähigkeit bezogen wird, übernimmt man sich arg. Denn wenn wir in Langensteinbach losfahren mit unserem Fahrrad und schalten bei 60 in den zweiten Gang, ja, da kommt man schon auf Touren. In den vierten Gang bei 180, aber hallo, nicht? Da wären wir dann schon in der Rheinebene. Achtung, der Rhein, nicht? Das ist ein lustiges Beispiel. Aber ich bin lange genug Christ und habe mit Christen genug gesprochen. Ich habe schon viele getroffen, denen hing wirklich die Zunge so tief, dass sie damit in die Speichen kamen. Und ihr wisst ja, was dann passiert, nicht? Welches Elend entsteht durch Selbstüberforderung des Glaubens? Und umgekehrt. Wie spannend kann es sein, die Bibel zu lesen, wenn ich nicht mit schlechtem Gewissen, sondern mit größter Erwartung lese? Und bei jedem Gebot des Neuen Testamentes, jetzt werde ich kühn und lese auch das Alte Testament mit Paulus und den Aposteln und sage, Herr, jedes Gebot des Alten Testamentes, das in dir noch gilt, ist eine Verheißung. Du hast gesagt, dass du das in meinem Leben verwirklichen willst. Ich bin gespannt, wie du das machst. Gehet hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Meine Güte, hat mich das belastet die ersten Jahre. Und immer wenn ich in die Schule ging, habe ich schon den Nacken eingezogen. Das fiel bei mir nicht so auf. Ich war immer noch relativ groß für mein Alter. Und habe gedacht, heute musst du einen bekehren, heute musst du mit einem sprechen. Schließlich hat Christus dir das aufgetragen. Du musst immer Missionar sein. Jeder Christ ein Missionar. Und ich habe mich hier verrückt gemacht. Nicht? Am Schluss habe ich fast gestottert vor lauter schlechtem Gewissen. Und es ist nichts passiert. Wisst ihr, was die Wende war? Irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, Herr Jesus Christus, jetzt will ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr. Wenn du willst, dann lebe du es selber durch mich. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich glaube, es ist keine Woche vergangen, da kam ein Klassenkamerad zu mir und sagt, du sag mal, Hans-Joachim, du bist doch Christ. Kannst du mir das mal erklären, was das ist? Da hat es funktioniert. Wie schön kann es sein, wenn wir die Bibel lesen als den Imperativ Gottes, den Gott selbst in unserem Leben erfüllt. Oft zögerlich, meine Eitelkeit und Ungeduld hätte es gern schneller. Oft auch völlig anders. Denn es ist dann nicht so, dass die Predigt perfekt klappt und das Zeugnis ist fantastisch. Sondern die demütigendste und befreiendste Erfahrung ist immer, ich halte eine Predigt, wo ich anschließend sage, lieber Herr, es tut mir furchtbar leid, das ging total daneben. Einer kommt zu mir und sagt, du weißt du was? Ich glaube, ich bin eben Christ geworden unter deiner Verkündigung. Ich verhaspel mich im Gespräch, bin ungehalten, bin ungeduldig oder weil ich übermüdet bin, fällt mir nicht das Richtige ein, gehe auseinander und sage, Mensch, das war jetzt auch wieder blöde. Und ein Jahr später, zwei Jahre später, weißt du noch, damals haben wir gesprochen, das hast du mir gesagt, das hat mir unheimlich geholfen. Ich erinnere mich an einen Freund, der hatte auch mal so eine Erfahrung gehabt, und der kam sich in einem Gespräch unheimlich klug vor und hat gesagt, also wenn der Mensch sich nicht bekehrt und schon die Seelsorge-Bonks abgearbeitet hat für die nächsten 30 Jahre, dann weiß ich es nicht. Dann kam auch der andere irgendwann einmal und sagte zu ihm, das Gespräch mit dir hat mir unheimlich geholfen. Weißt du was? Und der dachte schon, oh, das muss das dritte Argument sein oder war es das vierte? Als du auf das Kreuz gezeigt hast und ich habe das Kreuz gesehen, schlug es bei mir ein. Und er sagte, siehste, ich habe gedacht, meine ganze Weisheit und meine Anstrengung. Und dann hat Gott irgendwas gebraucht, was ich überhaupt nicht wichtig fand. Wie befreiend ist es, Ebenbild Gottes zu werden und Gott in mir Gott sein zu lassen. Denn das bedeutet Menschsein. Wir sind keine kleinen Götter. Und er stand auf und war geheilt. Ihr werdet es in eurem Leben erleben, das Lahme gehen, das Blinde sehen, dass zerschlagene Herzen verbunden und geheilt werden. Aber nicht, wenn ihr mehr tut als bisher. Auf eine Weise, wenn ihr weniger tut. Wenn ihr nicht mehr die Lösung für die Probleme anderer Menschen bei euch sucht. Auch nicht bei den Menschen. Sondern wenn euch deutlich wird, zum Leben kann es nur durch Leben kommen, zur Liebe nur durch Liebe. Finsternis wird da nicht hell, wenn du finster entschlossen dich zusammenreißt und sagst, Finsternis, jetzt sei doch etwas heller. Du musst nur das Licht anknipsen und die Finsternis weicht. Das Licht der Welt ist Jesus Christus selbst. Ein weiteres Beispiel, und das toppt es noch. Es steht im Herzen des Johannesevangeliums, Johannes 11. Johannes 11 ist praktisch das Evangelium im Evangelium. Hast du das gestern Abend schon gemacht?
Nein? Ich habe das überlassen. Die schönen Sachen überlassen.
Johannes 2 ist auch schön. Da steckt schon alles drin. Johannes 11. Dass man einen Gelähmten heilt, das hat sogar der alte Freud schon als Psychoanalytiker kapiert. Denn es gibt ja schließlich Lähmungen, die hysterisch herbeigeführt werden. Das heißt, jemand hat etwas so Traumatisches erlebt, dass er wie gelähmt ist und dann ist er es wirklich. In der Tat, Geistheilungen gibt es ja. Das heißt, viele Wunder Jesu versuchen wir so uns zu erklären, dass wir sagen, ein Schuss Psychologie, ein wenig Medizin dazu und dann noch etwas Sozialgeschichte und Psychosozialgeschichte und dann haben wir die Sache doch ein bisschen vertraut. Ihr kennt das vielleicht auch, also mindestens ich als Neutestamentler, dass man früher sagte, ja, also die Wunder, wo die Psychologie noch ein bisschen mithilft, der akzeptieren wir. Also, dass Jesus auf dem Wasser geht, geht natürlich nicht. Das ist ein bisschen heavy. Also, da müssen irgendwo Steine gelegen haben, nicht? Sonst kann man sich das nicht erklären, sagt die liberale Theologie. Aber, dass ein Blinder sieht, na, vielleicht war es hysterisch, dass ein Lahmer geht. Vielleicht, die Wunder werden dann noch akzeptiert. Und beim historischen Jesus bleibt dann immer das übrig, was man menschlich erklärt. Johannes würde sich wieder die Haare raufen und würde sagen, das ist wieder eine Christologie von unten. Erst der Schreibtisch, dann der Klavierstuhl, dann der Papierkorb. Und dann kann man sagen, huch, ich habe die Sonne schon fast im Griff, nicht? Und fällt dann runter samt Klavierstuhl und Papierkorb und liegt wieder auf der Nase. Ich komme zu einem Beispiel, da geht die Psychologie nicht mehr als Erklärung durch. Hier ist einer gestorben. Der geliebte Lazarus lässt zwei unversorgte Schwestern zurück, Maria und Martha. Und Jesus wird zugetragen, dieses Wort, das so viele von euch sicherlich schon erlebt haben, wenn nicht gebetet. Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Auch hier wieder die Situation der Gemeinde. Nicht wie hier auch der Evangelist, das von Jesus überliefert, was der Gemeinde im Herzen gut tut. Hier finden wir uns wieder. Wir liegen krank. Und dieser Satz enthält auch die ganze Spannung unseres Glaubens. Wir glauben ja, dass er uns liebt. Aber wir erfahren es ja nicht. Wir sind krank, wir sind eingeschränkt in unserer Erfahrung und wollen doch so gerne festhalten, dass der Glaube dennoch wahr ist. Und Jesus spritzt hin und hilft dem Kranken, bevor es zu spät ist. Ihr braucht ein Abendessen, nicht? Ihr müsstet an dieser Stelle protestieren, steht in meiner Bibel. Jesus kommt nicht. Und auch hier wieder, das ist nicht Grausamkeit, das ist Verständnis für unsere Situation. Denn es ist in unserem Leben nicht so, dass wir einmal sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank und bums, alle Probleme sind gelöst. Sondern es bleibt, wie es ist. Ja, manchmal wird es schlimmer. Wir beten für einen Todkranken und anstatt, dass sein Krebs zurückgeht, ist es am Schluss so, dass er stirbt. Und wir haben darauf keine Erklärung. Nur die Verheißung, die hier schon den Jüngern gesagt wurde, dass es zur Verherrlichung Gottes ist. Nicht etwa so unser Elend verherrlicht Gott, sondern die Art, wie uns Gott aus unserem Elend befreit, lässt uns Gott loben. Wir sahen seine Herrlichkeit und wir preisen es. Die Verheißung, dass unser Leben, so elend es sein mag, am Schluss so ist, dass wir Gott darüber preisen können. Vieles erst wird am jüngsten Tag uns deutlich werden, dann aber spätestens. Ich verspreche es euch, ich muss es ja nicht halten. Christus hat es versprochen und er wird es halten. Und wenn du jetzt noch zweifelst, wir treffen uns am jüngsten Tag, heute vergesse ich noch Gesichter, dann erkenne ich sie alle wieder, das ist unsere neue Existenz. Und dann sprechen wir nochmal und dann komm auf mich zu und dann werden wir uns augenzwinkern sagen, es war doch richtig, was Johannes gesagt hat. Wir werden am Schluss sagen, es ist in der Tat herrlich geworden, vom Ende her. Aber manchmal schon mitten im Leben. Lazarus stirbt. Jesus lässt es zu, warum auch immer, dass das Elend nicht kleiner wird, sondern größer. Und schließlich kommt er dorthin, aber Lazarus ist längst tot. Und Martha läuft als die aktive Jesus entgegen und sie sagt in einer seltsamen Form von Glauben, die uns so nahe liegt, Herr, wärest du hier gewesen, schwäbischer Konjunktiv, nicht ein breites Ä, ganz irreal. Wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. So glauben wir alle. Theoretisch hätte es helfen können, wenn Gott eingegriffen hätte. Weil aber Gott nicht eingreifen wollte, Würde gehabt hat. Deshalb ist mein ganzes Leben ein einziges Elend. Vergangene Vergangenheit, vergangene Möglichkeit. Und Jesus sagt, nee, nix mit gewesen wäre, vielleicht oder auch nicht oder dann doch irgendwie sollte, sondern dein Bruder wird auferstehen. Dein Bruder wird auferstehen. Verheißung rein ins Leben? Nein, Verheißung sogar rein ins Grab, in den Tod. Und Martha pariert wieder völlig korrekt. Man könnte den Eindruck haben, sie hätte dieses Wochenende schon miterlebt und hätte das ganze Evangelium nach Johannes schon verstanden. Sie sagt, jawohl, und das ist viel, wenn das einer am Grab sagen kann. Mein Bruder wird auferstehen in der Auferstehung am jüngsten Tag. Was gäbe ich drum, wenn alle Christen nicht mit Halloween rumlaufen, weil sie einen Kürbis aufgezogen haben. Bei anderen merkt man gar nicht, dass es ein Kürbis ist, weil der Kopf so schon so ist. Aber alte keltische Bräuche pflegen und irgendwelchen Kruscht von Toten bekennen und feiern und spielen und tun. Was gäbe ich drum, wenn alle Christen diese Hoffnung hätten, am jüngsten Tage werden wir von Gott auferweckt werden. Wie erschüttert bin ich, dass das für viele Christen schon gar keine Hoffnung mehr ist. Aber selbst wenn das meine Hoffnung ist, dass wir am jüngsten Tage auferstehen, es ist Jesus zu wenig. Nein, nicht am jüngsten Tage wird er auferstehen. Du hast ja noch gar nicht verstanden, wer ich bin. Wenn ich in Person das Leben bin und die Auferstehung, dann bedeutet doch, dass wir mit mir, das Verbundensein mit mir, dass derjenige, der mit mir verbunden ist, jetzt schon ewiges und unverlierbares Leben hat. Wer in mir ist und ich in ihm, wer an mich glaubt, der mag wohl noch als Mensch sterben, der kann aber nicht mehr tot sein. Ich kenne Christen, die glauben noch, dass Christus am jüngsten Tag die Gräber öffnet und die Menschen auferstehen werden. Ich kenne aber nur ganz wenige Christen, die Jesus verstanden haben im Johannesevangelium. Christen können wohl sterben. Christen mögen auch Angst haben, Johannes 16, 33, vor dem Kranksein, vor dem Siechtum, vor dem Alter, vor dem Sterben. Keiner von uns weiß, ob er schmerzfrei stirbt und ohne langes Leiden. Wenn mir das Angst macht, dann finde ich im Evangelium den Trost, die Angst dürfen wir haben. Das ist menschlich. Wenn ein Christ aber Angst vor dem Tod hat, können wir ihn billig trösten. Die Angst ist unbegründet. Christen können nicht tot sein. Im Augenblick unseres Sterbens sind wir in der vollkommenen Christusgemeinschaft. Wir entschuldigen uns ja immer und sagen, ja, die ersten Christen mit ihrer Naherwartung, die hatten ja nur gut hoffen. Der Paulus dachte ja, dass zu seiner Lebzeit Christus wiederkommt. Er kommt ungestorben in den Himmel, nicht? Das sagt man im Schwäbischen so von einem, der faul ist und leidensscheu ist, nicht? Der will gerne ungestorben in den Himmel kommen, nicht? Das heißt also, das ist ein Bequemer, nicht? Der möchte es gerne kostenlos kriegen. Der Punkt ist aber, als Paulus im Gefängnis sitzt, Philipperbrief, und genau weiß, dass er wohl den Märtyrertod stirbt, vielleicht schon jetzt, vielleicht auch später, er ist später ihn gestorben in Rom, da hört seine Freude nicht auf und seine Hoffnung, sie ist ungebremst. Sein eigenes Sterben trennt ihn nicht von seiner Naherwartung und Hoffnung, denn er weiß ganz genau, am allerliebsten wäre ich jetzt schon vollkommen mit Christus verbunden. Güte ist der fromm. Nein, das war nicht Frömmigkeit, das war Lebenssehnsucht. Denn Christus ist sein Leben und vollkommene Christusgemeinschaft der Inbegriff seines Glückes. Paulus, die Samaritanerin, der Lieblingsjünger, sie waren süchtig nach Leben in Vollkommenheit und Fülle. Das hat sie mit Christus verbunden. Sie waren keine Menschen des Verzichts. Sie waren Menschen leidenschaftlicher Liebe zum Leben. Jeder von uns, der das greift, jeder, der das heute Abend greifen will, der darf heute schon wissen, im Augenblick meines Sterbens bin ich nicht tot. Denn Christus gibt seine Menschen nicht mehr los, schon gar nicht an Sünde, Tod und Teufel. Denn er ist gestorben, um uns von denen zu befreien. Das Johannesevangelium hat das gleiche Zeugnis wie Römer 8. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Oder Römer 14, 7 folgende. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, dann ist es für uns alle zu spät. Wenigstens lacht ihr jetzt als Form des Protestes. Sterben wir, dann sterben wir auch dem Herrn. Damit, was unser Leben angeht, können wir gar nichts verlieren. Ob wir leben oder sterben, wir gehören auf jeden Fall dem Herrn, der uns liebt. Martha, glaubst du das? Und wieder, super korrekt. Man kann sich keine bessere Konfirmandin vorstellen als Martha. Sie kriegt gleich 2 Konfirmationsscheine. Hätten wir im Examen eine solche Kandidatin, ich würde sie sofort einladen, Doktorarbeit zu schreiben. Besser kann man theologisch nicht antworten. Ja, sie glaubt, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ohne alle Ironie. Das war genau das richtige Bekenntnis. Sie hat nur aus dem, was sie im Kopf richtig glaubte, nicht die richtigen Konsequenzen gezogen. Warum bin ich so ungnädig? Jesus tritt ans Grab heran und sagt, heb den Stein weg. Kennt ihr das? Ich kriege immer Herzklopfen, wenn Jesus ans Grab rangeht, genau wie Martha. Ich habe nämlich viele Gräber in meinem Garten. Ungeöffnete, dunkle Gräber. Und ich weiß, das sind ungelöste Probleme. Das sind Dinge, die nicht übereinstimmen mit dem, was der schöne Garten nach außen blühend demonstriert. Die Wirklichkeit des Verlustes, die Wirklichkeit des Schmerzes, die Wirklichkeit der ungelösten Probleme, trotz aller schönen Dogmatik. Ja, Herr, ich glaube. Und dennoch gibt es Gräber, die ungeöffnet sind. Und dann sagt er, heb den Stein weg. Und was macht Martha? Sie tritt nicht zur Seite. Sie wirft sich Jesus in die Arme und sagt, Herr, tu es nicht. Du blamierst dich. Er ist schon am 4. Tage tot. Es steigen schon die Schlieren durch die Fugen. Der Mann verwest schon. Ich spotte nicht über Martha. Ich weine, spotte und lache über uns beide. Martha wie mich. Ich fühle mich ertappt. Was habe ich alles in meinem Kopf angesammelt über die Jahrzehnte Theologiestudium? Nützt aber alles nichts, wenn ich vor meinen Gräbern stehe und der Herr sagt, heb den Stein weg und ich falle ihm in die Arme und beweise ihm, dass ich mit meinem Mund wohl bekenne, dass ich mit meinem Kopf wohl glaube, aber mit meinem Leben nicht in Übereinstimmung stehe. Ich traue es ihm nicht zu. Glücklicherweise ist Christus größer als unser Glaube. Christus ist größer als unser Glaube. Wenn wir glauben, freut er sich, weil wir was davon haben. Wenn wir nicht glauben, lässt er sich trotzdem nicht davon abbringen, uns das zu geben, was er uns an Leben geben will. Das nennen wir Heilsgewissheit. Er ist uns treu, auch wenn wir untreu sind. Er hält uns fest, auch wenn wir ihn loslassen. Heilsgewissheit bedeutet nicht, dass die kleine Patschehand des Hans Joachim den himmlischen kleinen Finger Gottes umgreift und sagt, lieber Herr und Meister, ich halte dich von Herzen fest. Heilsgewissheit bedeutet, dass der himmlische Vater seine Hände um mein Armgelenk legt und sagt, halt mal fest, mein Junge. Aber das, was wirklich trägt, ist sein Griff. Wie schön, dass Christus viel mehr umsetzt in unserem Leben, als wir ihm zutrauen. Er ist unserem Glauben immer voraus und er geht auch weiter über unseren Glauben hinaus. Und wieder kommt dieser absurde Imperativ. Er ruft hinein in das Grab, Lazarus, komm heraus. Seht ihr die Martha? Nicht? Jetzt passiert's. Die große Blamage. Nichts wird passieren. Und der Lazarus kommt heraus. Er telefoniert sogar schon. Er kommt heraus, noch gebunden an den Füßen, denn er ist wie eine Mumie eingewickelt nach dem Beerdigungsritus dieser alten Zeit. Was ist das für ein herrliches Bild? Er muss nur noch gelöst werden. Der Gute weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht. Was ist Glaube bei Johannes? Das ist Glaube bei Johannes. Wie komme ich zum Glauben? Indem Gott mich zeugt, indem Gott einen Toten zum Leben bringt. Wie viel hat Lazarus zu seiner Auferstehung beigetragen? Jesus hat nicht ins Grab reingerufen, möchte da irgendjemand auferstehen, er muss nur glauben, bitte alle nach vorne kommen. Wer sich entscheiden will, der komme nach vorne, der wird dann auferweckt. Wäre Schweigen gewesen. Irgendeine Ratte hätte um die Ecke geguckt und hat gesagt, also mich geht das nichts an. Nein. Wenn wir evangelisieren, dann haben wir im Namen Jesu einem Lahmen zu sagen, im Namen Jesu Christus sage ich dir, und so haben es die Apostel der Apostelgeschichte gemacht, stehe auf und nimm dein Bett und geh. Wir dürfen zu Toten gehen, die sich so fühlen oder die quietschlebendig tun und sind im Herzen tot und dürfen ihm sagen, im Namen Jesu Christi, komm zum Leben. Und es geschieht. Er hüpft heraus aus seinem Grab und weiß noch gar nicht recht, wie ihm geschieht. Ich habe viele glückliche Augenblicke in meinem Leben erlebt, aber ich glaube, zu den allerschönsten gehörte es, wenn ich es erlebt habe, dass geistlich Tote zum Leben kamen. Sich selber anschauten, an sich runterguckten und sagen, ich kann es mir selbst nicht erklären, Hans-Joachim, ich bin Christ. Nicht immer ist es sofort, dass wir es merken. Nicht immer ist es auch sofort, dass es Menschen merken. Ich gönne euch aber von Herzen Erfahrungen, dass Christus als der Auferstandene durch euch wirkt. Und dann wollt ihr niemals mehr Abbilder Gottes sein und von Herzen von morgens bis abends Ebenbild. Totengräber in eigener Sache zu sein, ist ein stinklangweiliger Beruf. Aber im Namen Jesu Tote zum Leben zu rufen, das kannst du nicht, da kann man auch nicht studieren. Und dennoch geschieht es durch seine Liebe. Seht ihr den Lazarus, wie beim Sackhüpfen herauskommen aus dem Grab? Ich wünsche euch viele Erfahrungen eines solchen österlichen Sackhüpfens.
Wir beten noch. Das ist gut, dass du uns in diesen Stunden so ganz deutlich vor unser Angesicht trittst und dass du vielleicht auch manches wegschiebst, was sich so an Schlieren um unseren Glauben herum gebildet hat. Wo wir von unten nach oben unsere Religion zusammenbasteln und dann stößt du unseren Turm um und kommst von oben uns entgegen. Das ist gut, dass du deinen Imperativ in unser Leben hineinsprichst und gleichzeitig auch noch die Erfüllung schaffst. Das ist gut, dass viele in diesem Raum sind, die das für sich persönlich erlebt haben. Dass du hineingerufen hast und aus den Toten sind Lebendige geworden. Und wir danken dir dafür immer wieder neu und immer mehr, dass du uns das geschenkt hast und wir an dich glauben können. Das ist gut, dass du auch heute Nachmittag das hinkriegst. Wenn du Menschen ansprichst und in dieses Steh auf, dieses Komm heraus, ins Leben hineinrufst, dann geschieht das, auch unter uns. Und dafür danken wir dir. Danken dir, dass du das Leben bist und nicht nur etwas vom Leben gibst. Danken dir, dass du Liebe bist und nicht nur uns partiell etwas von deiner Liebe gibst. Und deswegen brauchen wir dich und wollen wir dich, den Sohn Gottes, Jesus Christus, unseren Herrn. Hab Dank dafür. Amen.